In der heutigen Folge geht es abermals um Rekorde. Wir berichten über den immer wertvoller werdenden deutschen Goldschatz und schauen auf eine sagenhafte Wertentwicklung eines E-Gaming-Giganten.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, so René, dann starten wir mal wie gewohnt mit einem Rückblick auf die letzte Woche, heute am 11.02.2025. Ja, und wenn wir jetzt gleich mal direkt auf die Kursentwicklung der einzelnen Indizes zurückgucken, zumindest bei uns in Deutschland im DAX, ähnelt gefühlt auch eine Woche der anderen. René, ich glaube, ihr habt letzte Woche schon von Rekorden gesprochen. Auch diese Woche wieder ein Rekordstand nach dem anderen.
Es läuft, ne? Kann man, glaube ich, ganz gut so sagen.
Es läuft. Es war gerade mal im Januar, dass wir hier über die 21.000-Punkte-Marke gesprochen haben, die wir geknackt haben. Und jetzt gerade mal 11 Tage im Februar. Und wir kratzen bereits an der 22.000-Punkte-Marke. Nachbörslich waren wir gestern, glaube ich, sogar schon kurz drüber. Heißt konkret, gestriger Schlusskurs im DAX, 21.911 Punkte. Das macht auf Wochenbasis wieder mal ein relativ sattes Plus von gut 2%.
Du hast gestern, hast du mir die 52-Wochen-Spanne mal zugerufen. Ja. Die war ja auch krass. Irgendwie von 16.000 zu jetzt dann 16,5 knapp 22.000.
Auf 22.000, ja. Ja, da Wahnsinn. Sieht man, was tatsächlich in den letzten gut 52 Wochen passiert ist. Ja. Ja, und das Stichwort eine Woche ähnelt der anderen, obwohl bereits in der letzten Woche und auch diese Woche mal wieder mit neuen Zollankündigungen von US-Präsident Trump gestartet ist. Aber man bekommt so ein bisschen, René, glaube ich, fast den Eindruck, dass sich die Anleger mit diesem Politikstil von Trump 2.0, so nenne ich es einfach mal, bereits nach gerade mal 3 Wochen schon fast angefreundet haben. Ja. Liegt vielleicht auch daran, weil aus der Unsicherheit des neuen US-Präsidenten zumindest beim Thema Zölle so langsam doch eine gewisse Berechenbarkeit geworden ist. Jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es bei den Zollankündigungen da vom Wochenende in Höhe von 25% sich nur um einen Sektor, um das Thema Stahl- und Aluminiumprodukte gehandelt hat und eben nicht für Deutschland oder für Europa insgesamt. Ja,
ich glaube, da muss man abwarten, wie es dann da weitergeht. Ne? Aber genau, ich habe mir auch da ein paar Notizen zugemacht, aber ich habe es irgendwie mit Zollhickhack beschrieben und erfordert und dann rudert er irgendwo wieder zurück. Aber ich glaube, Donald Trump will einfach seinen Big Deal oder irgendeinen Deal dann durchziehen, durchdrücken.
Wie es vor 8 Jahren eigentlich und auch schon gewesen ist.
Genau das habe ich mir auch noch notiert, dass die Aktienmärkte da so irgendwie gar nicht mehr drauf reagieren.
Ja, deswegen war der Markt vielleicht auch deutlich gelassener als noch eine Woche davor, nachdem Trump ja dann schon mit so einem Rundumschlag Richtung Kanada, Mexiko und China ein bisschen weiter ausgeholt hat. Und trotzdem, so richtig wird man den Verdacht nicht los, dass wir hier in Europa bzw. in Deutschland dann auch bald dran sein könnten. Mal gucken, wie der Markt dann drauf reagiert. Erstmal hat es den Markt nicht wirklich interessiert.
Und der Markt hat sich Puffer angefressen in Deutschland und Europa. Ne?
Definitiv. Ja. Wir stehen year to date schon fast bei 10%. Ja. Aber auch in den USA, René, ist nach oben gegangen. Auch wieder mal nicht so stark wie hier bei uns in Deutschland. Aber immerhin Nasdaq plus 2% auf Wochenbasis. Der S&P 500 plus 1,2%. Und das, René, jetzt bist du dran, obwohl wir doch gerade keinen Showstopper gerade am Freitag letzte Woche nochmal gesehen haben. Stichwort
US-Arbeitsmarkt. Es geht um den festen und sehr, sehr robusten US-Arbeitsmarkt. Ja, dort wurden, du sagtest es gerade, Ende letzter Woche Daten bekannt gegeben, welche wieder darauf hinweisen, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt. Also die Arbeitslosigkeit ist zu Beginn des Jahres überraschend weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0%. Und dies ist der zweite Rückgang in Folge und die niedrigste Quote seit Mai vergangenen Jahres. Erwartet hatte man eine Stagnation bei 4,1%. Und darüber hinaus stiegen die Stundenlöhne um 0,5% im Vergleich zum Vormonat. Also ich glaube, man kann festhalten, ist weiterhin super stark von der Konjunktur in den USA. Der Arbeitsmarkt ist super fest. Und es gibt eigentlich keinen Grund, über weitere schnelle Zinssenkungen nachzudenken. Der aktuelle Marktkonsens, ich habe gerade nochmal reingeschaut, ist jetzt, dass nur ein kleiner Zinsschritt fürs laufende Jahr genau, ne? erwartet wird. Und das wird schon spannend zu beobachten sein, wie Jerome Powell dann dort reagiert und was dann tatsächlich vielleicht auch Donald Trump noch an Einfluss ausüben möchte. Ne?
Hoffen wir mal weiter auf eine Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank.
So ist es. Ich habe noch einen Satz aus Europa mal mitgebracht. Die Bank of England hat ihre Zinsen um 0,25 reduziert auf 4,5%. Du guckst gerade. Aufnahme läuft, ne?
Aufnahme läuft.
Sehr gut.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den Aufnahme-Button gedrückt habe, aber es läuft. Ja,
du hast mich schon gerade ein bisschen nervös gemacht. Nein, die Bank of England hat auch da, wie erwartet, den Zinspfad weiter nach unten reguliert und auch dort wird man weiter auf die Inflationsdaten achten und nach Marktlage oder nach Datenlage reagieren. Also ich glaube, insgesamt der globale Zinssenkungspfad ist weiterhin intakt und das ist noch das, was Europa zu verkünden war. Christoph, du schließt dann
Mit dem Rückblick. Ja. Bleiben wir doch direkt bei Rekorden, René. Wenn wir schon dabei sind. Wir gucken auf den Goldpreis. Auch gefühlt das gleiche Bild wie in den letzten Wochen. Wieder mal ein neues Allzeithoch beim Goldpreis. Neue Marke, erstmals über 2.900 US-Dollar. Ich sehe jetzt gerade auch heute früh geht es weiter, 2.926 US-Dollar. Das macht auf Wochenbasis ebenfalls ein sattes Plus von über 3%. Ja, und wenn wir dann schon mal beim Thema Gold sind, jetzt vielleicht nochmal ein wirklich paar interessante Zahlen, auch vor dem Hintergrund, wer von diesem stark gestiegenen Goldpreis auch entsprechend stark profitiert, beziehungsweise profitiert hat. Denn vielleicht gar nicht so vielen Leuten bekannt, auch wir hier in Deutschland, beziehungsweise vielmehr gesagt unsere Deutsche Bundesbank, hat im vergangenen Jahr deutlichst, und die Zahlen sind gleich schon echt beeindruckend, von dem gestiegenen Goldpreis profitieren können. Hierzu muss man vielleicht eins wissen, Deutschland, wahrscheinlich auch nicht jedem bekannt, verfügt weltweit über die zweithöchsten nationalen Goldreserven. Für die es interessiert, laut dem letzten Bundesbankbericht Anfang des letzten Jahres, der neue, der kommt jetzt tatsächlich raus, hält die Deutsche Bundesbank insgesamt sage und schreibe 3.378 Tonnen Gold in ihren Beständen. Ja, und jetzt kann man es mal relativ einfach berechnen. Bei einem Preis pro Kilo von gestern bei aktuell 90.000 Euro entspricht das dann auf eine Tonne runtergebrochen 90 Millionen Euro pro Tonne. Bei 3.378 Tonnen Gold in unseren Beständen macht das mittlerweile einen gigantischen Gegenwert von 300 Milliarden Euro aus. Und bei einem Preisanstieg, wir haben im letzten Jahr noch darüber gesprochen, von allein fast 35% im letzten Jahr, bedeutet das, dass der Wert unserer Goldreserven allein im letzten Jahr um gut 70 Milliarden Euro hat zulegen.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja.
Also wirklich vielleicht mal eine beeindruckende Zahl am frühen Dienstagmorgen.
Du sprachst gerade davon, Deutschland hat die zweitgrößten.
Kommt sofort.
Ah, okay.
Genau. Es muss einen geben, der mehr hält.
Die Amis,
aber,
oder?
Aber in den Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist übrigens noch nicht mal mehr der Kursanstieg von diesem Jahr enthalten. Und ich habe sie gerade nochmal nachgeguckt, da liegen wir auch immerhin schon wieder bei über 10% plus. Würde dann quasi 30 Milliarden nochmal bedeuten, die der Wert der Goldbestände hier hat zulegen können.
Nicht ganz schlecht, ja.
Ja, und du hast recht, René, wenn wir in Deutschland über die zweithöchsten nationalen Goldreserven verfügen, dann muss es noch ein Land geben, was mehr Gold besitzt als wir.
Die Amis.
Die Amis, du hast recht. Sind die Amerikaner sage und schreibe 8.133 Tonnen Gold. Und das entspricht dann bei einem aktuellen Goldpreis, ich hatte es gerade schon gesagt, von 90 Millionen Euro pro Tonne, einem gigantischen Gegenwert von 732 Milliarden Euro. Allein der Wert der nationalen Goldreserven in den USA. Also, schon beeindruckend, die Zahlen und nach wie vor irgendwie immer faszinierend, wenn es ums Thema Gold geht. Rückblick, da waren wir stehen geblieben, etwas weiter gefasst heute, aber vielleicht mal mit interessanten Zahlen. Bitcoin, da gab es keine neuen Rekorde zu vermelden, da sogar ein relativ ordentliches Minus, immerhin fast 4% auf Wochenbasis. Bitcoin notiert nach wie vor unter der Marke von 100.000 Dollar, aktueller Stand circa 97.000 Dollar pro Bitcoin.
97,
genau. Zum Schluss dann noch ganz schnell die Zinsen. Die Geschichte ist aber echt schnell erzählt. Hier hat sich nämlich quasi gar nichts getan auf Wochenbasis. 10-jährige US-Staatsanleihen unverändert bei 4,5%. Deutsche 10-jährige Bundesanleihen ebenfalls quasi unverändert bei 2,35%. Das soll es gewesen sein, René, mit dem Rückblick. Fangen wir mit der Unternehmensseite an. Genau. Du hast zumindest mal in der Qual der Wahl, die wir aktuell haben, zwei Unternehmen rausgesucht, wobei einem ich zumindest sagen würde, dass unsere jüngeren Zuhörer mal es garantiert kennen und wo selbst meine Jungs zu Hause mir schon mehrmals gesagt haben, dass es mal an der Zeit wäre,
nimm das genau mal mit rein, ne?
Das Unternehmen mit reinzunehmen, René. Ja, aber ist genug gespoilert, du bist dran.
Ja, Take-Two hat letzte Woche Donnerstag seine Zahlen veröffentlicht. Vielleicht erstmal ganz kurz ein paar Sätze zum Unternehmen.
Was ist überhaupt Take-Two?
Es geht nicht um irgendwelche, Lachgummis von Nim 2. Darum geht es nicht. Take-Two ist ein führender US-amerikanischer Videospielentwickler und Publisher, bekannt für beliebte Spieleserien. Und da kommen deine Söhne dann wieder ins Spiel, wie GTA, also Grand Theft Auto, NBA und Borderlands. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat sich durch die Übernahme von Studios wie Rockstar Games und 2K Games etabliert. Take-Two ist für seine hochwertigen Blockbuster-Titel und innovativen Spielkonzepte bekannt, die regelmäßig die Verkaufscharts dann anführen. Die GTA-Reihe, ich glaube, das ist so die bekannteste von Take-Two, ist eine der erfolgreichsten Videospielserien aller Zeiten und hat weltweit über 440 Millionen Exemplare verkauft. Ja, und die GTA-Reihe hat dementsprechend über 6 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert und der größte Erfolg war GTA 5, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 mittlerweile schon, ich habe das auch mal gespielt, aber das ist schon ein bisschen was her, mehr als 185 Millionen Exemplare verkauft hat und weiterhin Einnahmen durch Mikrotransaktionen im Bereich des Online-Modus GTA Online erzielt, also auch ein Riesenfeld.
Ja, und auch schon interessant, was da mittlerweile in der Branche umgesetzt wird.
Voll, ja. Genau, nun kommen wir zu den Quartalszahlen. Also Take-Two hat im dritten Quartal gute Ergebnisse erzielt mit einer Steigerung der Netbookings um 2,6% auf 1,37 Milliarden US-Dollar. Besonders das Videospiel NBA trug mit einer 30-prozentigen Steigerung bei den In-App-Käufen bei. Das ist auch ein Riesenthema, dass In-App extrem viel umgesetzt wird. Das bereinigte EBITDA und der Gewinn pro Aktie übertrafen die Erwartungen. Und positiv, und das ist jetzt so eine Story auch fürs laufende Jahr, positiv hervorzuheben, ist der planmäßige Entwicklungsverlauf von GTA 6, das für Herbst 2025 erwartet wird. Im Weiteren ist die Pipeline auch noch voll, also weitere 37 neue Titel plant Take-Two und dementsprechend bleibt die Aussicht fürs Geschäftsjahr 2024/2025 stabil und langfristig erwartet man weiteres Wachstum. Ja, und dieser positive Newsflow zeigt sich dann auch im Aktienkurs auf Sicht eines Jahres plus 44%, auf Sicht von 5 Jahren 100%, also Verdopplung, und auf Sicht der letzten 10 Jahre mit wirklich starken 755% Kurs plus, den S&P 500 mal circa um 550% outperformed. Nicht ganz so perfekt.
Ja, interessante Zahl.
Ganz so schlecht. Genau, das soll es aber auch zu Take-Two sein, also man muss beobachten, wenn GTA 6 rauskommt, bestimmt keine ganz uninteressante Aktie fürs laufende Jahr.
Ich kenne zumindest ein paar, die tatsächlich zuschlagen.
Ich auch.
Ja, aber bleiben wir in den USA, René. Dann gucken wir jetzt mal auf einen, der dann wieder jedem bekannt ist, auf einen der Magnificent Seven. Genauer gesagt auf Amazon. Auch die haben in der letzten Woche Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Und ich versuche mich jetzt auch mal wirklich kurz zu fassen. Also in der Summe wieder mal ein super Weihnachtsgeschäft, aus das man hat zurückgucken können. Beeindruckende Quartalzahlen, die hier präsentiert worden sind, mit zahlreichen Bestwerten. Vielleicht besonders hervorzuheben sind zwei Dinge. Erstens, und da guckt ja spätestens in den letzten 3 Wochen, Stichwort DeepSeek, die ganze Börsenwelt drauf, wo liegen für das kommende Jahr die CapEx, also die Investitionsausgaben für den Bereich KI? Und hier scheint von Investitionszurückhaltung zumindest mal so überhaupt nicht die Rede zu sein. Also Amazon hat verkündet, die Sachinvestition um über 25% auf 100 Milliarden Dollar zu erhöhen. Deswegen vielleicht ganz interessant, weil die Konsensschätzungen, die lagen bei 85 Milliarden, also 15 Milliarden niedriger als das, was man dann letzte Woche Donnerstag verkündet
hat. Ich glaube, das wird auch ein Punkt sein für dann die nächsten Quartalszahlen, die wir bekommen für Q1, inwieweit diese CapEx-Schätzungen dann auch bestätigt werden und aufrechterhalten werden.
Ja, und wo geht's Geld hin? Du hast es gerade schon gesagt, natürlich vor allem in den Ausbau der KI-Infrastruktur, also Server, Netzwerktechnik und so weiter. Und darüber hinaus in den Ausbau der Distributionszentren, auch ganz interessant. Und auch hier will man in modernste Technik, also in Automatisierungslösungen, Roboter und so weiter investieren. Also spannendes Thema. Zweites Highlight war das Geschäft mit Online-Werbung. Relativ neues Feld eigentlich bei Amazon und auch hier hat man sattes Plus von 18% gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Neuer Höchstwert auch, 17,3 Milliarden Dollar immerhin die Einnahmen. Und das ist deswegen interessant, weil man hier jüngst auch deutlich stärker hat zulegen können als der Platzhirsch, nämlich Google.
Ich wollte gerade sagen, also für mich ist das Thema eigentlich nur präsent bei Meta und Google. Ne?
Ja, genau. Und da waren es im letzten Jahr in Anführungsstrichen nur 11% okay. Zuwachs, natürlich auf einer ganz anderen Basis. Ja, und man sieht auch für die Zukunft auch in dem Bereich noch weiteres erhebliches Potenzial. Vor allem, das hat ja jeder von uns vielleicht auch mitgekriegt, die Vermarktung von Werbung, zum Beispiel auf den Streaming-Diensten, wie zum Beispiel Prime Video, ja. ist ja mittlerweile ja. auch mittlerweile mit einer regelmäßigen Werbeunterbrechung versehen. Naja, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aufgrund dieser Investitionskosten, die man angekündigt hat, war man dann zwar beim Ausblick wohl etwas vorsichtiger, als der Markt es erwartet hat. Deswegen ist der Kurs in der letzten Woche auch mal leicht gefallen. Wir haben die letzten zwei Tage auch schon wieder gesehen, dass das Minus fast schon wieder aufgeholt wurde. In der Summe bleiben die Analysten auch trotzdem extrem optimistisch. Nehmen wir auch mal hier unsere DZ-Bank als Beispiel. Aktuelles Kursziel $270. Soll es vielleicht zu Amazon gewesen ne? sein. Ja. genau. Und wir bleiben in den USA und auch ein bisschen was mit Streamingdiensten.
Ja, ganz genau. Genau. Ich habe abschließend noch mal ein paar Infos zu Walt Disney mitgebracht. Ich glaube, das Unternehmen brauche ich ähnlich wie Amazon auch nicht vorstellen. Auch letzte Woche Zahlen bekannt gegeben, die waren auch gut. Die Erlöse stiegen um 5% auf 24,7 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn wuchs um 31% auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Und besonders positiv war die Entwicklung, du sagtest es gerade, im Streaming-Bereich festzustellen, wo Disney Plus trotz eines leichten Abo-Rückganges einen operativen Gewinnzuwachs von 293 Millionen US-Dollar verzeichnete. Also Margen deutlich ausgeweitet. Auch die Filmindustrie lief sehr gut mit Erfolgen wie Inside Out 2 und Deadpool und Wolverine. Vielleicht mal ganz interessant, von den Top 10 der weltweiten Filmeinnahmen im Jahr 2024 kommen die drei erfolgreichsten aus den Disney-Studios. Also namentlich, ich habe es gerade schon eigentlich erwähnt, Inside Out 2, Deadpool und Wolverine und Moana 2. Ich muss zugeben, ich habe keinen der drei Filme gesehen.
Ich verstehe auch keinen davon gesehen zu haben.
Ein weiteres Feld noch, die Freizeitparks brachten gemischte Ergebnisse mit einem Wachstum der internationalen Parks, während die heimischen in den USA Rückgänge verzeichneten. Disney bestätigt den Ausblick für das laufende Jahr und erwartet weiteres Wachstum im vor allem Streaming- und auch Freizeitparkbereich. Die Aktie zeigt diese positive Tendenz jüngst auch auf Sicht der letzten 6 Monate mit plus 35%. Langfristig besteht ja weiter Potenzial. Infolge der Corona-Pandemie musste Disney natürlich sehr, sehr hart bluten und sich da irgendwo rauskämpfen. Auf Sicht von 5 Jahren liegt die Aktie zum Beispiel noch bei minus 17%. Mal abwarten, ja, wo die Reise dort mit dem Riesenunternehmen dann auch hingeht. Die durchschnittliche Analystenschätzung sieht zumindest nochmal weitere 15% Luft zum fairen Wert.
Ja, das auch spannend. Sind wir, glaube ich, schon beim Ausblick angekommen. So, und wir bleiben weiterhin ja mitten in der Berichtssaison.
Weiterhin pickepacke voll, ne?
Volle Terminkalender, auch von der volkswirtschaftlichen Seite. Damit fangen wir vielleicht mal an. Da geht es am Mittwoch los. Verbraucherpreise, also Inflationsdaten aus den USA. Konsensschätzungen liegen hier irgendwo bei 2,9% und für die Kerninflation bei 3,1%. Davon bestimmt auch wieder abhängig, wie Rentenmärkte, Zinsen und dann daraus abgeleitet auch die Aktienmärkte sich entwickeln werden. Also durchaus spannendes Datum
mit
am
Sicherheit.
Mittwoch. Ja. Und dann haben wir am Freitag nochmal aus den USA die Einzelhandelsumsätze und Zahlen zur Industrieproduktion. Und da wird man natürlich auch gucken, ob sich dieses Wachstum weiter auf dem hohen Niveau hält, wo wir es in den letzten Quartalen auch gesehen haben. Auf der Unternehmensseite auch, du hast es gerade gesagt, René, voller Terminkalender. Ich pick jetzt einfach nur mal 2, 3 Unternehmen raus. Das geht heute zum Beispiel los mit einer BP, mit einer Coca-Cola, mit einer Kering. Das geht morgen weiter mit einer Cisco Systems, hier aus dem DAX Siemens Energy, der Gewinner des letzten Jahres, und geht dann am Donnerstag weiter mit einer Nestlé, mit einer Siemens, mit einer Airbnb. Also in der Summe.
Das war mehr als 2, 3 Unternehmen.
Genug Stoff. Genug Stoff für die nächste Woche.
So ist es. Ja, ich glaube, das soll es dann auch für heute gewesen
ganz
sein.
Genau.
Danke fürs Zuhören. Weiterhin gerne abonnieren, weiterempfehlen. Feedback schreiben an podcast@vrprivatebanking.de. Danke fürs Zuhören nochmal und bis zur nächsten Woche.
Danke fürs Zuhören.
Ciao,
tschüss.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.